Dies ist eines meiner Lieblingslieder geworden, seit ich es kenne. Und ich glaube, das hätte der Martin Luther auch gesungen, nachdem er Römer 3, der Text, den du gerade gelesen hast, verstanden hat. Das Heil ist ein Geschenk, das uns vom Himmel kommt und das uns Christus gibt und das man nicht verdienen kann. Ich war gestern unterwegs in meiner Nachbarschaft in der Nähe des Gemeindehauses. Wir laden gerade zu einem Lutherfilm ein und ich hatte so ein paar Rittersport-Schokoladentäfelchen und dachte, ich will mal gucken, ob die Leute wissen, warum sie denn den 31. Oktober in diesem Jahr geschenkt bekommen als Feiertag. Und dann bin ich an die Türen und es war eine überraschende Reaktion von, mir hat aber lange niemand mehr was geschenkt. Sagen Sie, Schulz mein Name, bin Pastor der Kirche da vorne. Warum kriegen wir den 31. Oktober geschenkt als Feiertag? Halloween, glaube ich. Nee, sage ich fast. Ja. Martin Luther, schon mal gehört? Martin Luther? Ja, doch. Der ist 500 Jahre tot, habe ich gehört, ja. Genau. Ich lade Sie herzlich ein zum Film. Eine andere Reaktion war, Sie haben uns in der Vergangenheit öfters mal Schriften an die Tür gebracht. Die habe ich immer gelesen. Oh, sage ich, Sie hätten gern mal wieder so Schriften von uns. Ja doch, ich würde mich darüber freuen. Also das war ein ganz toller Kontakt. Habe ich mir gleich die Adresse aufgeschrieben. Bitte jemand, dass er das jetzt macht. Dann habe ich einen Nachbarn getroffen, der war auch schon bei uns beim Sommerfest. Ich sage, Herr Schmernbach, ich habe ein Geschenk für Sie. 31. Oktober, Reformation, Gott, brauche ich nicht. Danke. Ich sage, haben Sie keine Berührung mit? Nein, brauche ich nicht. Also nicht mal die Rittersport hat er angenommen. Hätte ich ja wenigstens gemacht an seiner Stelle, ja, um seiner Frau vielleicht mal was zu schenken oder so. Aber nein, braucht er nicht. Also die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Und das ist im Grunde, wie es mit dem Evangelium von Jesus auch ist. Die Reaktionen sind völlig unterschiedlich. Die einen sind erstaunt und sagen, ich habe lange nichts mehr geschenkt bekommen, finde ich interessant, erzählen Sie mir mal mehr. Die anderen sagen, oh, ich glaube, das ist irgendwie was mit Halloween oder so, also völlig verschrobene Vorstellungen. Und die anderen sagen, danke, brauche ich nicht. Ich brauche niemanden, der mir was schenkt oder gar sein Leben für mich gibt oder am Kreuz sein Blut vergießt. Das brauche ich überhaupt nicht. Also Menschen reagieren da sehr, sehr unterschiedlich. Für Martin Luther war das eine Riesenbefreiung. Als er Römer 3, 28 entdeckte, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne Gesetzeswerke, ohne dieses schreckliche, ich muss jetzt noch und ich darf jetzt nicht und ich soll doch eigentlich und man müsste doch noch. Es gibt so irgendeine Liedstrophe, mir ist die immer wieder im Kopfe. Mich treibt kein böses Müssen, nein, lieb ist sein Panier. Muss so ein altes Kirchenlied sein. Ich weiß im Moment nicht, wo es herkommt. Ja, also dieses Müssen, diese Last, die der auf den Schultern hatte. Und dann hat er etwas erlebt, nämlich eine wirkliche Freiheit. Wenn man sich das nochmal vorstellt, wie war das denn damals? Wenn man frommer Mensch war, dann war der Weg zu Gott sehr, sehr lang. Man musste eine wirkliche Leiter emporklimmen, um am Ende bei Gott anzukommen. Und diese Leiter, die fing an bei den Priestern. Denn, ich könnte euch jetzt so ein paar Sätze mal vorlesen, in principio creavit Deus celum et terram, terram autem erat inanis et vacua, et tenebrae eran super. Alles verstanden, ja? So waren damals die Gottesdienste auf Lateinisch. Stellt euch vor, ihr ladet den Günter Schulz ein und er redet jetzt hier alles in Latein. Klar, das ein und andere Wort habt ihr noch aus der Schule im Kopfe, aber so in einem durch, ich bin nicht sicher. Die Priester konnten Latein und was die sagten, war Wort Gottes. Also der erste Schritt war der Priester. Der Priester sagt, du musst zu den Sakramenten kommen, weil die geben dir Heil. Also 7 Sakramente waren das. Also man hat peinlich darauf geachtet, dass man bloß keines versäumte, denn man könnte ja dadurch einige Jahrhunderte mehr im Fegefeuer sein. Dann die Ablässe, die dann angeboten wurden für die Sündenvergebung. Dann sagte der Priester, ja, jetzt musst du aber gute Taten tun, nicht? Entweder viele Vaterunser beten oder. Das war so der nächste Schritt. Dann kam die Tradition der Päpste und der Konzilien. Dann war glücklicherweise Maria da, wobei Martin Luther hat ja dann gesagt, Meine Frau und ich, wir waren neulich in Erfurt und haben in Stotternheim diesen Stein gesehen, wo der Blitz eingeschlagen war bei Martin Luther. Und er rief, Heilige Anna, hilf, ich will Mönch werden. Anna ist die Mutter von Maria, die Großmutter von Jesus, die Schutzheilige der Bergleute. Papa war mit den Bergleuten im Geschäft. Und da rief er zur heiligen Anna. Es gab die Heiligen. War er denn mittlerweile bei Gott angekommen? Nee, immer noch nicht. Also versteht ihr, dieses Müssen, diese Leistung bringen, dieses Ankommen. Er beschreibt dann später, wie er gerannt ist, immer wieder zur Beichte. Er sagt, wir haben unsere Beichtväter müde gemacht. Weil eben gebeichtet fiel mir schon wieder ein, was ich falsch gemacht hatte. Und dann rannte ich schon wieder hin, um wieder zu beichten. Was war das für eine Last? Und könnt ihr euch vorstellen, darüber will ich heute Morgen ein bisschen mit euch austauschen, wie das dann, was das dann für eine Befreiung war. Und als er den Galaterbrief las, folgende Sätze, dass das sein Herz befreit hat. Das konnte er voll unterschreiben. Galater 5,1. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, also er spricht hier an Leute, die aus dem Judentum kommen, die sagen, na, man müsste das doch irgendwie ein bisschen mischen, so das neue Christliche mit dem alten Jüdischen, mit der Tradition. Er sagt, wenn ihr das macht, dann fallt ihr wieder zurück in den alten Bund, ins Gesetz, dann wollt ihr doch wieder Leistung bringen. Du kriegst aber Christus nicht durch Leistung, du kriegst ihn durch Geschenk. Das macht den Unterschied. Und darum kann der so deutlich sagen, ich sage mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Weil dann wollt ihr ja wieder was dazu tun. Ganz ehrlich, das geht mir auch manchmal so, dass ich denke, wenn ich doch ein bisschen mehr beten würde, wäre Gott doch zufriedener mit mir, oder? Und eigentlich müsste ich mir mal vornehmen, so in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Ja, das kann man vornehmen. Ist auch ein schönes Ziel. Aber man soll es nicht als Leistung machen und am Ende denken, ich bin in meiner Heiligkeit jetzt doch ein bisschen gewachsen, weil ich ja Leistung gebracht habe. Also gerade in Phasen, wo man durch Krisen geht oder wo man auch krank ist, merkst du auf einmal, dass du nichts mehr bringen kannst. Und stell dir vor, in solch einer Phase würde Gott sagen, ich werde dich aber nur akzeptieren, wenn du Leistung bringst. Dann wäre ich doch rettungslos verloren. Ich hätte doch überhaupt gar keinen Anker, an dem ich mich festhalten könnte. Darum sagt er, Paulus, nochmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Die Zeit Luthers war geprägt und auch sein eigenes Leben von schrecklicher Angst. Angst vor einem strafenden Gott. Angst vor einem richtenden Christus. Christus war der Richter, vor dem man eines Tages stehen würde. Und darum waren dann so die Heiligen wie Anna natürlich so eine gewisse Rettung und auch eine Hilfe, denn die waren irgendwie noch menschlicher. Später hat Luther sich verabschiedet von den heiligen Gedanken, denn er hat gesehen und klar erkannt, Christus ist der alleinige Mittler. Ich brauche weder Sakramente, noch einen Priester, noch Konzilien, noch brauche ich irgendwelche guten Taten. Nein, alles weg, alles freigeräumt. Das hat die Reformation geschafft. Nur Christus, Christus allein, darum liebe ich das Lied. In Christus ist mein ganzer Halt. Ich kenne Zeiten in meinem Leben, auch in meinem Christsein, und ich bin über 40 Jahre Christ, wo ich versucht habe, selber auch was zu leisten, selber auch was zu bewerkstelligen. Mich selber auch, ich kann mich noch erinnern, wie ich so als Jugendlicher irgendwann dachte, jeden Tag müsstest du ein Gespräch über den Glauben an Jesus mit irgendeinem Menschen haben. Und dann habe ich mir diese 4 geistlichen Gesetze besorgt, ihr kennt die wahrscheinlich noch, ja, hatte die immer in der Tasche und dann habe ich so versucht, jeden Tag mit einem mindestens mal die 4 geistlichen Gesetze durchzugehen. Leute, wisst ihr, was das war? Krampf. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich bin nicht gut in Erinnern, aber daran kann ich mich erinnern. Ich bin am Bahnhof, muss nach Hause fahren, hatte an dem Nachmittag, es war 5 Uhr, noch keinem das Evangelium erklärt und habe dann einen Mann gesehen auf einer Bank und denke, okay, der kriegt's jetzt gesagt. Bin auf den zu, habe mich neben ihn auf die Bank gesetzt, sag, kennen Sie die vier geistlichen Gesetze? An sich bin ich gar nicht so ein mutiger Typ. Also ich bin kein Evangelist, aber ich hatte mir so einen Druck gemacht. Das war einfach nur peinlich. Auf der anderen Seite, heute in der Freiheit leben zu dürfen, ich darf jedem das Evangelium sagen. Das hat mir Freude gemacht gestern, so mit 10, 12, 15 Leuten einfach mal im Gespräch zu sein und zu sagen, wissen Sie, dass man sich den Himmel nicht verdienen kann? Das ist alles nur geschenkt, weil Jesus vom Himmel auf die Erde kam. Sie kriegen den Himmel geschenkt, darum kriegen Sie von mir einen Rittersport. So als Erinnerung. Das macht Freude, aber das ist dann kein Zwang, versteht ihr? Das macht die Freiheit aus. Ich darf das heute, aber ich muss es nicht. Und das ist, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Christsein ist nicht ein Müssen und wehe, wenn du nicht in Gottesdienst gehst, wehe, wenn du nicht die Bibel gelesen hast heute Morgen, ist der Tag schon im Eimer, ja? Wehe, wenn du, ja? Nein, es ist ein fröhliches mit Jesus unterwegs sein dürfen. Aus seiner Liebe. Martin Luther hieß ja gar nicht Luther. Ihr wisst, wie der vorher hieß? Martin hieß Martin Luder. L-U-D-E-R. Luder. Das ist nicht so ein schöner Name, ne, oder? In der Biografie, die so recht modern ist, schreibt eine Amerikanerin, Luder als Familienname stellte keine besonders glückliche Erbschaft dar, denn das Wort erweckte Vorstellungen von Liederlichkeit und moralischer Verwahrlosung. Als Luther erkannt hatte, was der Glaube bedeutet, hat er angefangen mit Martinus Eleutherios, das ist ein griechisches Wort, Eleutherios, TH geschrieben. Eleutherios heißt frei. Martinus der Freie. Martin, der Befreite, Martin, der die Freiheit erkannt hat, hat er angefangen zu unterschreiben, so ein paar Monate, und dann hat er aus dem Luther, aus L-U-D-E-R, Luder, hat er ein Luther, TH, gemacht, um zu sagen, ich bin jetzt der freie Martin Luder. Ich bin kein Luder mehr, ich bin ein Freier. Spannend. Martin, der Freie. Sein Name sollte diese Befreiung ausdrücken. Und dann hat er das mit dem Evangelium beschrieben und hat beschrieben, was das Evangelium in seinem Leben für Auswirkungen hatte. Frei und niemandes Knecht. Frei, weil versprochen von jeder Anklage des Gesetzes frei. Frei auch Vergebung im Blute Jesu Christi. Frei, weil Gott mich frei gemacht hat. Was? Für ein Segen. Nun, der Zustand damals von Menschen, die fromm sein wollten und überhaupt von dem christlichen Volk war völlig unterbelichtet, was die Bibel angeht, weil sie verstanden sie ja nicht. Lateinisch konnte kaum jemand außer Ärzte und Lehrer und Priester. Völlig abhängig vom Priester, also was der sagte, war Wort Gottes. Voller Angst, was das Heil angeht. So eine fröhliche Gewissheit, ne? In Christus ist mein ganzer Halt. Das gab's nicht. Heilsgewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gab's nicht. Angst prägte das Leben. Angst vor Gott, Angst vor einem unbekannten Gott, Angst vor Strafe, Angst vor Pest, Angst vor Höllenfeuer. Und Luther kämpfte diesen Kampf durch. Er machte Wallfahrten, betete Nächte durch, fastete im strengen Augustinerkloster in Erfurt mehr, als er überhaupt fasten musste. Er fastete nur noch mehr. Er betete mehr, als er eh schon viel beten musste, weil er Angst hat. Können wir verstehen, wenn er jetzt so sehr am Galaterbrief hängt, das ist so einer seiner Lieblingsbriefe geworden. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Nun, für manche, auch für manche Christen, klingt ja das Wort Freiheit gefährlich. Ah, heißt das jetzt ohne Regeln, ohne Richtlinie, einfach mal so gesetzlos,
so liederlich, so luderig. Quälig, Freiheit.
Aber nein, Luther schreibt 1520, als der Papst ihm so seine Bannbulle anhängt, ja, übrigens hat er die Bannbulle dann genommen, hat sie draußen vor die Stadt getragen und hat sie verbrannt. Und hat dann ein Büchlein geschrieben, das kann man im Internet kostenlos runterladen, von der Freiheit eines Christenmenschen. Das war so quasi seine Überlegungen aus dem Galaterbrief, was denn wahre Freiheit ist. Und dieses kleine Heftchen mit 30 Thesen durchzieht zwei Sätze. Und die fassen im Grunde alles wunderbar zusammen, wie so eine Klammer, was christliche Freiheit bedeutet. Der erste Satz heißt, der Christenmensch ist frei von allen Dingen und niemandes Knecht. Aha, totale Freiheit. Wow, super, ne? Kann ich machen, was ich will, ne? Coole Idee. Dann beschreibt er das in vielen Thesen. Ich werde es euch gleich noch ein bisschen erklären. Die zweite Seite, sage ich aber auch schon, zweite roter Faden ist, der Christenmensch ist allen Dingen unterworfen und jedermanns Knecht. Normal. Habe ich nicht verstanden. Der Christenmensch ist frei von allen Dingen und niemandes Knecht? Also völlig frei. Und jetzt auf einmal, der Christenmensch ist allen Dingen unterworfen und jedermanns Knecht? Wie passt das denn zusammen? Bleiben wir beim ersten. Der Christenmensch ist frei von allen Dingen und niemandes Knecht. Frei von der Angst, frei vom Gesetz, frei von den Lasten der Päpste und Konzilien. Das Evangelium ist eine Botschaft der Befreiung. Evangelium. Er brütete damals etwa 1517, wo die Thesen rauskamen über den Römerbrief und versuchte zu ergreifen, was es mit der Gerechtigkeit Gottes auf sich hat. Und dann schreibt er, da habe ich empfunden, dass ich ganz wiedergeboren sei und durch offene Türen in das Paradies selber eingehe. Als er alle Angst und all die Last hinter sich gelassen hat. Das Luder, schreibt er selber, wird zum Luther Eleutherios frei. Das mag 1517 gewesen sein, als er verstanden hat, was das Evangelium für eine Freiheit ist. Er schreibt, nichts ist schöner und wichtiger, als das Jesus-Evangelium zu verstehen, zu lieben und weiterzusagen. Was ist das mit dem Evangelium? Und Luther betont sehr stark, es ist das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium Jesu Christi. Nun, das ist eine grammatische Form, wir kennen das so ein bisschen, zweiter Fall, ne? Westfall, Genitiv. Evangelium Jesu Christi heißt einmal, es ist das Evangelium, das von Jesus Christus kommt. Er ist der Autor, er ist der Ursprung, er ist der, der es ins Leben gerufen hat, von ihm kommt es. Und dann gibt es noch die zweite Form, das ist der Genitiv, der Westfall, der beschreibt, um was es da geht, das Objekt. Also er ist auch der Inhalt und das Ziel des Evangeliums. Also es kommt von ihm und es spricht von ihm. Er wird hier beschrieben. Das Evangelium, das ist gute Botschaft, das ist gute Geschichte. Luther hat es noch genannt, gute Mär. Klingelt es bei euch? Vom Himmel hoch, da komme ich her und bringe euch gute, neue Mär. Heißt aber nicht Märchen, sondern Geschichte, eine wahre Geschichte. Davon man singen, sagen und fröhlich sein soll, sagt Luther. Kommt auch in dem Lied dann vor, ne? Singen, sagen soll, ja. So schreibt er das in der Vorrede zum Galaterbrief. Das Evangelium ist für ihn immer Evangelium vom Kreuz Jesu und von der Auferstehung. Das beides gehört zusammen. In der katholischen Kirche hat man ja ganz stark Jesus, ne, mit dem Korpus am Kreuz noch hängen. In unseren evangelischen oder freikirchlichen Bereichen ist das Kreuz da ohne Korpus. Weil für uns ist Jesus auferstanden, er hängt nicht mehr am Kreuz. Das ist ein Unterschied, ja. Er ist der auferstandene Herr, der lebt. Luther schreibt später in seinem Kommentar drastische Worte, wenn er erklärt, was da am Kreuz geschehen ist. Er sagt, da vertritt uns der eine Unschuldige und wird alles, was wir sind. weil er dort alle Räuber und Sünder vertritt, ist der Christus der größte Räuber, Mörder, Ehebrecher, Dieb und Tempelschänder, Lästerer, der durch keinen Verbrecher in der Welt je übertroffen wird. Er beschreibt gerade Jesus am Kreuz, wie er alle Sünder trägt, versteht ihr? Aller Diebe, aller Mörder, aller Schänder. Und sagt, er ist der Größte von allen geworden am Kreuz. Es gibt keinen Größeren als er, weil alle Schuld auf ihm liegt. Und dann wiederholt er das später und sagt, jetzt passiert der große Wechsel. Und ihr Lieben, das hat mich nochmal sehr berührt. Er nennt es den fröhlichen Tausch. Was mir anhaftet, das hat er nun auf sich genommen, ein für allemal und ohne Ausnahme. Was ich an Schuld und Sünde habe, meinen Neid, meinen Stolz, meine Eifersucht, mein böses Denken, mein fieses Reden, hat er alles auf sich genommen und das trägt er da am Kreuz. Er nimmt alles auf sich. Und was ihm zu eigen ist, alle Unschuld, alle Gerechtigkeit, alle ungetrübte Beziehung zu Gott, das wird mir jetzt zugerechnet. Darf ich es mal im Satz formulieren? Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Er nimmt meine Schuld und meine Strafe auf sich. Er trägt das am Kreuz. Und ich bekomme alles, was ich nie verdienen könnte, was er verdient hat. Freiheit, Gerechtigkeit, Vergebung. Das ist der fröhliche Tausch. Ich bin nicht sicher, ob ich euch diese Geschichte aus einem Buch von einem amerikanischen Autor mal erzählt habe, aber das ist so eine der spannenden Geschichten aus der Französischen Revolution. Zwei Männer lieben die gleiche Frau. Habe ich euch die Geschichte mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. Kommt euch irgendwie gar nicht bekannt vor. Gut. Zwei Männer sehen sich sehr ähnlich, lieben die gleiche Frau, aber sie kann nur einen heiraten. Ist so, ja? Ganz gut. Und diese Frau hat Familie, Kinder. In der Französischen Revolution wird ihr Ehemann verhaftet, zum Tode verurteilt und soll in 3 Tagen auf die Guillotine. Da bekommt er Besuch im Gefängnis und zwar von dem anderen Mann, der ihm ähnlich sieht und der die Frau auch gerne geheiratet hätte und macht ihm ein Angebot. Er sagt, ich bleibe für dich hier im Gefängnis und du gehst mit meinen Kleidern raus. Oh, kommt auf keinen Fall in Frage, nicht? Also Ehre, ne? Ehre und Männerstolz, ja, geht gar nicht, ja. Also der lehnt das ab, aber irgendwie kriegt das hin, ihn zu betäuben, ihm die Kleider anzuziehen und an seiner Stelle im Gefängnis zu bleiben. Das kriegt eine Frau mit, die auch verurteilt ist. Sie sagt, warum machen Sie das? Und er gesteht seine Liebe zu dieser Frau, der er wünscht, dass sie mit ihrer Familie weiterhin ein gutes Leben leben kann. Die Frau ist total berührt und sie sagt, wenn wir übermorgen zum Schafott gehen, darf ich Ihre Hand halten? Das gibt mir so viel Kraft. Und dann geht der Mann anstelle dieses anderen aufs Schafott, nimmt seinen Platz ein, stirbt für ihn und die Frau und ihre Familie kann weiterleben. Der große Tausch, kleines Beispiel für das, was Christus für uns gemacht hat. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich bekomme alles, was er am Kreuz für mich erworben hat. Das ist das Evangelium. Und das gibt mir jetzt eine solche Befreiung in mein Leben, dass ich sagen kann, ich bin wirklich frei. Ja, ich bin wirklich frei. Und hört noch mal, was Luther dann schreibt. Er schreibt später, man muss richtig von dem Glauben lehren, durch den du so mit Christus zusammengeschweißt wirst, dass aus dir und ihm gleichsam eine Person wird. Also ich bin so mit, klar, Paulus hat viele Male geschrieben, Christus in euch und ihr in ihm, ich in ihm und er in mir. Ja, ihr kennt diese Texte, viele Male in den Briefen. Die man voneinander nicht losreißen kann, diese Person, sondern beständig ihm anhängt und spricht, ich bin Christus und Christus wiederum spricht, ich bin jener Sünder, der an mir hängt und ich an ihm. Denn wir sind durch den Glauben zu einem Fleisch und Bein verbunden. Paulus schreibt es im Galaterbrief dann etwas anders. Er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr Lieben, wenn ihr das verstanden habt, dass Christus in euch eure Lebenskraft ist und er durch euch leben will, dann habt ihr mehr verstanden, als die meisten gläubigen Menschen verstanden haben. Viele haben noch die Vergebung der Sünden verstanden, aber sie haben nicht verstanden, dass Christus auch in unserem Herzen lebt mit seiner Auferstehungskraft. Christus in dir. Also du musst in die neue Woche nicht gehen mit der schweren Überlegung, wie bringe ich die Woche rum? Mach's doch anders. Sag, Herr Jesus, du siehst meine Woche, wie wirst du in mir die neue Woche gestalten? Wie wirst du die bringen, durchbringen? Ich brauche deine Hilfe, Herr. Als ich heute Morgen herfuhr, ich hatte ein bisschen Zeit, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf, was in den nächsten 3 Wochen alles auf mich zukommt. Es hat mich bedrückt, muss ich sagen. Es hat mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht. Aber ich konnte dann irgendwie sagen, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich bring's nicht hin. Ich bin gespannt, wie du das jetzt machst. Und falls ihr in den nächsten 3 Wochen an mich erinnert werdet, sprecht ein Gebet, dass Christus es in Günther vollbringt. Wenn ihr das verstanden habt, dass nicht eure Leistung und eure Kraft in dieser Woche zählt, weil ihr vor Gott angenehmer oder vor Jesus lieber sein wollt, wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr die Freiheit des Christus erkannt. Und dann kommt das andere. Es gibt keine Verurteilung mehr für den, der in Christus ist. Ich bin zur Freiheit berufen. Jetzt kommt der zweite Leitgedanke. Der Christenmensch ist allen Dingen unterworfen und jedermanns Knecht. Hören wir nochmal Paulus, Galater 5, 13. Durch Christus seid ihr berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber dazu benutzt die Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Luther kann das ein bisschen drastischer sagen. Benutzt die Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit. Hier in meiner Übersetzung, nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Denn dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Also wir brauchen nichts anderes zu befolgen als liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz. Dann mordet man nicht, dann bricht man nicht die Ehe, dann verleumdet man nicht, dann ist man nicht neidisch, dann gönnt man dem anderen das Beste. Puh. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist die Erfüllung des Gesetzes. Und dazu sind wir befreit. Ist das nicht eine tolle Freiheit? Für den anderen das Beste zu tun, dem anderen das Beste zu wollen, für den anderen sich einzusetzen, dem anderen Unterstützung zu geben, miteinander unterwegs zu sein. Das macht doch Gemeinde Jesu schön, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Es sind nicht nur schöne Tage, die wir haben. Es gibt auch schwierige Zeiten. Frei und darum gerne in der Liebe jedermanns Knecht. Das ist die wahre Freiheit. Das ist unsere Selbstsucht, die uns manchmal da im Wege steht. Ja, der alte Mensch, das hat der Paulus dann hier weiter beschrieben. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Wenn ihr wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst, kann er auch sagen, der Paulus. Darum sage ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Ja, wie lebt denn Christus in uns heute? Durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt werden diese 300 Bibelstellen wichtig, die wir in der Bibel haben, die alle vom Heiligen Geist sprechen. Und die uns deutlich machen, wie dieser Geist in uns wirkt. Einmal, wer der ist, Beistand, Helfer, Sachwalter, Fürsprecher, Tröster, aber auch, wie er uns führt. Und wenn man dann die Apostelgeschichte liest und anschaut, wie die Missionare da geführt wurden und wie die Christen geführt wurden, dann gilt uns das heute auch, dass Gott durch seinen Heiligen Geist uns bewegen will, Menschen des Evangeliums zu sein. Bringt das hervor, was der Geist Gottes in euch wirkt. Die Frucht des Geistes aber ist. Na, bringt ihr es zusammen? Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das müssen wir aber noch mal ein bisschen lernen. Nochmal. Liebe, Freude, Friede. Nochmal. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Nochmal. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Jetzt alle neun. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wenn ich immer näher bei Christus bin, dann wird seine Sanftmut in mein Herz und in mein Leben einziehen und er wird mich sanftmütig machen. Du kannst dich nicht anstrengen, sanftmütig zu sein. Das gibt Krampf. Lass dich sanftmütig machen. Du kannst dich nicht anstrengen, freundlich zu sein, gerade bei denen, wo du gerade Knatsch hast oder wo du dich ärgerst. Das gibt Krampf. Das ist aufgesetzt. Das ist auch nicht echt. Aber Christus in uns kann Liebe geben, dass wir freundlich sein können. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Und dann beschreibt der Paulus ja, es ist dann wohl in Galater 6, diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das Fleisch ist wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Die beide sind gegeneinander. Das ist der tägliche Kampf, dass wir wieder in die Freiheit in Christus kommen. Und den haben wir jeden Tag zu kämpfen. Und deshalb können wir uns jeden Morgen ganz neu auch wieder vor Christus stellen und sagen, Herr Jesus, in dir habe ich meinen ganzen Halt. Du bist mein Leben. Du bist meine Freiheit. Du bist meine Stütze. Du bist meine Lebenskraft. Herr Jesus, ich habe dich lieb, weil du mich zuerst geliebt hast. Manchmal wache ich morgens auf und oft eigentlich und sage, Herr, danke für deine Liebe heute, die mir wieder gilt. Und ich habe noch nichts geleistet heute. Du liebst mich einfach. Ich danke dir, darum liebe ich dich auch. Und jetzt sag mir, was ich heute machen soll. Was ist dir wichtig? Zeig mir deinen Weg. Gib mir Freude, Liebe, Geduld. Lass mich ein Mensch des Evangeliums sein. Aller guten Dinge Anfang ist nicht unser Tun. Also geht nicht aus dem Gottesdienst und sagt, so jetzt muss ich mich aber aufraffen, jetzt muss ich aber wieder was tun. Nein, falsch, ist wieder Leistung. Aller Dinge Anfang ist, was Christus für dich getan hat. Sag, danke Herr, ich bin so beschenkt, in der Freiheit leben zu dürfen, das Evangelium erlebt zu haben, die Rittersportschokolade vom Himmel zu kriegen und das annehmen zu dürfen. Ich mache die jetzt auf. Ich teile die in vier Teile. Ach, ich glaube, ich esse sie nicht alleine. Ich glaube, ich teile noch jemand anderem was mit. Natürlich bewegt uns das Evangelium zu einem Leben der Liebe. Und wir gehen weiter in Liebe. Doch das Leben der Liebe ist noch nicht das Evangelium, weil wir bleiben immer noch sündhafte Menschen. Das heißt, wir können das Evangelium noch nicht in seiner ganzen Art und Weise leben. Und manchmal hat man so gesagt, ja, die Christen sollen nicht so viel vom Glauben reden, sie sollen mehr den Glauben leben. Wenn man damit meint, dass unser Leben und unser Reden übereinstimmen soll, würde ich zustimmen. Wenn das aber heißt, wir sollen nur leben, dann frage ich mich, wie sollen die Menschen denn hören, dass es ein Geschenk vom Himmel gibt? Irgendwann musst du auch reden. Und damit möchte ich euch jetzt eigentlich in diese neue Woche und in das nächste Vierteljahr und in Pro Christ und so entlassen. Ihr habt noch ein halbes Jahr Zeit. Redet vom Glauben. Redet von diesem wunderbaren Evangelium. Habt immer eine Rittersportschokolade in der Tasche, die ihr irgendeinem schenken könnt. Ja, nicht in der Tasche, die wird zu warm, ich weiß. Ja, aber geht los. Wir sind nicht das Evangelium. Wir leben auch nicht das Evangelium. Aber unsere Taten sprechen vom Evangelium. Aber dann müssen wir auch von Christus sprechen, weil es geht um ihn. Gute Taten, gute Worte, die wir von Jesus erzählen, gönnen dem Nächsten nicht nur unser Vorbild, sie geben auch eine Gabe und ein Geschenk wieder. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Durch Gottes Geist, so schließt Galater 5, durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir uns ganz von ihm bestimmen lassen. Nehmen die beiden Sätzchen von Luther, die Freiheit eines Christenmenschen, mit. Der Christenmensch ist keinem Ding untertan und niemandes Knecht. Der Christenmensch ist jedem Ding untertan und aller Menschen Knecht. Und in dieser Spannung führen wir unser Leben. Das ist wahre Freiheit. Gott sei mit euch, er segne euch, schenke euch viel Frucht und Wirken des Heiligen Geistes unter euch. Amen. Ach, ich will kurz noch was sagen zu den Büchern. Danke, Jörg, hast mir ja so eine kleine Stallvorlage gegeben. Weil wir Menschen Einschränkungen haben und diese Freiheit in Christus nicht wirklich leben können. Übrigens, Freedom in Christ ist Freiheit in Christus. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Da haben wir manchmal schmerzliche Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir mit uns rumschleppen. Und die blockieren uns, dass wir wirklich in der Freiheit leben. Dazu gab es dann dieses Buch, das der Jörg vorhin empfohlen hat. Es gibt Ängste in unserem Leben, die uns blockieren und aufhalten wollen. Aber auch da hilft die Freiheit in Christus, die Ängste zu überwinden. Ich habe mit diesem zweiten Autor Roger Reber dieses Buch schreiben dürfen. Ist auch wieder ein Seelsorgebuch. Und das dritte ist vor einiger Zeit rausgekommen. Geld, Sex und Macht, nicht, was der Teufel uns so gerne vorgibt, nicht, wenn du genug Geld hast und wenn du deine Sexualität ausleben kannst und Macht hast und Einfluss. Ja, aber sie sind uns nicht zum Missbrauch gegeben, sondern zum Segen. Und hier wird beschrieben, wie das zum Segen in unserem Leben werden kann. Wie kannst du dein Geld zum Segen einsetzen? Und wie kannst du die Sexualität segensvoll erleben? Und wie kannst du Einfluss positiv ausüben? Ja, auch das kommt hier vor. Das vierte Buch erscheint jetzt vor Weihnachten, Der Konflikt in mir. Manchmal habe ich einen Konflikt mit mir selber, manchmal mit meinen Mitmenschen und manchmal mit Gott, weil er meine Gebete nicht erhört hat oder weil er es anders macht, als ich wünschte. Und wie komme ich damit klar? Und immer wieder in die Freiheit mit Christus. Das ist der Grundgedanke. Hier noch eine CD mit 20 Predigten. Das ist ein zweiter Kurs, den es gibt. Grace-Kurs, der Gnadenkurs. Das ist ein Kurs, der zu Herzen geht, weil es mich einfach herausfordert, nochmal zu fragen, wie sehe ich eigentlich meine Beziehung mit dem Vater im Himmel? Ich empfehle dir immer wieder auch Männern, die so viel unterwegs sind im Auto, so MP3-fähige CD-Player haben da im Auto vielleicht, hören, ne? Und sich erfüllen lassen von Gnade. Schaut gern mal auf den Büchertisch. Danke.